Episode 179 – Visualisierung von Geschäftsprozessen. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. In dieser Episode erfährst du heute, wie eine Prozesslandkarte die drei Ebenen des Prozessmanagements darstellt und wie du durch die Modellierung der Prozesse deine Unternehmensabläufe verstehen kannst. Heute darf ich einen ganz besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Wir kennen uns aus einer Mastermind, wo sich Selbstständige zu Geschäftsmodellen austauschen und sich um ihre Unternehmensentwicklung kümmern. Sie hat gelernt Diplomkauffrau und arbeitet seit 92 in einer Unternehmensberatung. Sie hat bei 100 Projekten irgendwann aufgehört zu zählen, die sie betreut hat und durchgeführt hat. Sie hat großes Engagement, zeigt sie, für Prozessmanagement, hat unter anderem einen Masterstudiengang für die HWR Berlin konzipiert und auch einige Jahre lang betreut. Und dabei hat sie entdeckt, dass einfache und verständliche Erklärungen fehlen und dann ihren Blog prozessoptimierung-sprung.de gestartet. Heute arbeitet sie als Vorstandsmitglied in der Gesellschaft für Organisation und ist Leiterin der Community of Practice Prozessmanagement. Außerdem ist sie nicht mehr als klassische Beraterin unterwegs, sondern als Expertin für prozessorientierte Unternehmenstransformation und hilft als fachlicher Coach bei der erfolgreichen Umsetzung von Prozessprojekten. Und damit herzlich willkommen, Simone Glitsch.
Ja, herzlichen Dank, lieber Björn. Hallo, liebe Zuhörer.
Ich freue mich, dich hier im Podcast zu haben, denn dein Thema ist auch ein Thema, was definitiv das Systems Engineering betrifft. Und so zum Einstieg würde ich ganz gerne mal wissen von dir, weil du dich ja ganz stark mit diesen Prozessen beschäftigst, was ist denn deine Definition von Geschäftsprozessen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe mich auch mit dieser Thematik mal etwas näher auseinandergesetzt und große Augen gemacht, denn es gibt über 20 Definitionen, populäre Definitionen dieses Begriffes. Und insoweit habe ich versucht, mir die beste Definition dann natürlich davon rauszugreifen, aber das ist mir leider gar nicht gelungen, sondern ich finde, eine Definition, wenn ich den Satz gelesen habe, dann sollte ich das die Thematik auch verstehen, aber viele Definitionen reden irgendwas von Input, Output, Tätigkeit und Aktivitäten, vielleicht auch nochmal funktionsübergreifend, aber mehr nicht, ja, so, und deswegen habe ich gedacht, gucken wir mal selber rein, was ist denn eigentlich ein Prozess? Ich erkläre es gerne einfach, ja, ein Prozess ist ein anderes Wort für Ablauf, also das, was wir tagtäglich tun, und wir betrachten das natürlich für den Kontext am Arbeitsplatz, also das, was wir am Arbeitsplatz tun, und ich denke, es ist am einfachsten, wenn wir die Tätigkeiten, mit denen wir vertraut sind, als Geschäftsprozess betrachten, nämlich die Tätigkeiten, die wir innerhalb unserer Abteilung vollbringen. Und für das Unternehmen selbst, für die ist es natürlich hilfreich, den Geschäftsprozess end-to-end, also von Abteilung bis zur letzten Abteilung, wenn er durchgelaufen ist, zu betrachten. Ja, das ist dann im Prinzip, wenn man den Geschäftsprozess auf einer größeren Ebene betrachtet. Und das ist leider nicht alles, was man sich angucken sollte zu einem Geschäftsprozess. Wie schneide ich den zu? Sondern wichtig ist auch, dass man sich Gedanken macht, wie detailliert betrachte ich dann einen Geschäftsprozess? Und das kann man eben auf dieser Metaebene machen, auf der Ebene des Prozesses, des Unternehmens. Ja, also wie läuft der Prozess durch, end-to-end? Man kann ihn auf der Ebene der Abteilung betrachten. Also was machen wir hier in unserer Abteilung, damit wir das Abteilungsergebnis produzieren? Und man kann ihn natürlich auch nochmal kleinteiliger betrachten, also so auf Handgriffebene. Ja, das sind so die beiden Dinge, die man sich anschauen sollte. Wie schneide ich den Prozess so und wie detailliert betrachte ich ihn? Okay. Schon mal gar nicht so einfach, oder?
Ja, klar, aber es hört sich schon irgendwie logisch an. Das heißt also, du arbeitest dann dich so durch die drei Ebenen durch, die du jetzt gesagt hast. Von so einer Top-Level-Ebene, wo ich die Prozesse für das Unternehmen beschreibe, bis runter zu dem einzelnen Handgriff.
Ja, naja. Also innerhalb meiner Projekte stelle ich dafür ein System zur Verfügung, wie man diese drei Ebenen gut miteinander verwalten kann. Ja, so, weil gerade die unterste Ebene, die Handgriffebene, das sind ja unsere Arbeitsanweisungen, Betriebsanleitungen, Nummernsysteme, Freigabe, Grenzen, sowas. Ja, also es gibt wahnsinnig viele Dokumente davon. Mhm. Und da kann man ein System für bereitstellen, wie man das nicht nur einfach erstellen, sondern auch aktualisieren, verwalten, auffinden kann.
Okay. Das bezieht sich jetzt aber nur auf die Handgriffe, die du...
Auf die kleinteilig regelnden Dokumente, genau, ne, wie eben Arbeitsanleitung, Checklisten und Co. Ja. Und das ist eine Ebene, die ich jetzt nicht direkt mit Prozessbeschreibungen vermischen würde. Ne? Die Prozessbeschreibungen wären ja für die ISO-Systeme, ISO-Normen, wie zum Beispiel ISO 9000, 14000 und so weiter erstellt. Und da beschränken wir uns auf eine Ebene, dass man eben versteht, wie das Abteilungsergebnis produziert wird.
Ja, ja, okay.
Und also da nicht im Detail regeln.
Mhm. Okay, das war jetzt aber so habe ich es verstanden, die unterste Ebene, wo die Handgriffe dann und die Dokumente
und naja, so. Nee, unterste Ebene, die Handgriffe sind die würde ich formfrei lassen, die müssen nicht dringend in der Prozessbeschreibung. Ja, danke, das hatte ich noch nicht gesagt. Ja, da mache ich eher dem Unternehmen Mut, in dem Sinne jetzt auch mal Bilderserien zu machen. Ja, ich sage dazu mal Comics, ja, so eine Verpackungsanleitung, die muss ich ja nicht dringend textbasiert machen, sondern die kann ich ja einfach mal eine Fotoserie von machen, ja, oder mit Screenshots zu arbeiten für IT-Anleitungen, sowas, was ist ja viel sinnhafter.
Okay.
Das ist so für die Handgriffebene, die formfrei, aber die Ebene der Prozessbeschreibung, also das, was dann eben auch von den ISO-Systemen nachgefragt wird, da sollten wir wirklich mit Ablaufdiagrammen arbeiten.
Okay, und das dafür hast du dann ein System und damit kann man quasi diese ersten beiden Ebenen dann abdecken.
Richtig, wie schneide ich es zu? Ja, das ist das System dahinter. Ja, da helfe ich den Unternehmen dort den richtigen Zuschnitt zu wählen und auch die entsprechenden IT-Systeme sich rauszusuchen, mit denen sie das wirklich unkompliziert verwalten können.
Ja. Ist dann das, was du dann da machst und diese Verknüpfung der Ebenen, kann man das als Prozessmanagement verstehen?
Ich denke, das ist ein wichtiger Part, ja, so Prozessmanagement heißt ja eigentlich nichts weiter, außer dass ich mich damit mit meinen Abläufen im Unternehmen auseinandersetze, ja, und diese Abläufe sind einerseits die ich quasi in der Abteilung habe, sodass man mal guckt, arbeite ich mit meinen Kollegen denn an den entscheidenden Stellen gleich, ja, aber natürlich auch abteilungsübergreifend, ne? Wie arbeiten die Abteilungen im Unternehmen zusammen? Das ist im Prinzip die Gestaltungsmasse von Prozessmanagement. Und damit man das überhaupt gestalten kann, braucht es erstmal natürlich das Erkennen, was habe ich denn überhaupt für Geschäftsprozesse, ja, und da kommen wir dann wieder in diese Frage rein, wie bilde ich sie ab?
Okay, also du ordnest quasi vorher einmal die Überlegung vor, welche Prozesse muss ich überhaupt durchführen, damit ich einmal zum Beispiel ein Produkt entwickle. Der andere Strom der Wertschöpfung ist ja, es kommt ein Auftrag rein und ich habe ein Serienprodukt und da liefere ich irgendwie was aus. So würde ich das jetzt mal sehen. Das habe ich in mehreren Firmen schon so kennengelernt. Ist das, was man als erstes machen sollte?
Bevor ich im Prinzip hingehe und den Firmen helfen, wie sie ihre Prozessbeschreibungen erstellen, klären wir in dem Sinne erstmal ab, was kommt denn in eine Prozessbeschreibung rein? Ja, also die mittlere Ebene. Und was ist die untere Ebene? Was werden wir nicht in Prozessbeschreibungen quetschen?
Okay, also erstmal so, was ist drin, was ist draußen, wo kümmern wir uns
richtig,
jetzt drum?
Richtig, ja,
ne, weil erstmal in ersten Schritten erstmal weg, ja.
Richtig, ne, weil die viele also viele Projekte konzentrieren sich direkt darauf, Prozessbeschreibungen zu erstellen, ja, und da kommt dann nachher, ich sage da immer so eine Kästchenexplosion raus, ja. Also
ja, die typische Tapete, viele, die dann über 4 Meter in irgendwelchen Besprechungsräumen hängt, ne?
Ja, oder auch auf einem Blattel, ja, ganz viele Kästchen, auch mit ganz kleinem Text vollgeschrieben und dann gehen die Pfeile auch nach kreuz und quer und hin und zurück übers Blatt, ja, so. Also wenn ich da schon immer drauf gucke und ich begeister mich nur wirklich für das Thema und wenn ich mich dann schon davon genervt fühle, ja, so, dann haben, denke ich mir immer andere nicht so eine gute Chance, deswegen erstmal die Voraussetzung schaffen, ne, dass Prozessbeschreibungen in dem Sinne dann auch mal sympathisch und verständlich daherkommen, ja, weil ich dann zum Beispiel eben auch klar habe, welchen Detaillierungsgrad bilde ich denn da ab.
Ja, genau, weil das frustriert ja dann auch, wenn man da zu viel sieht, aber im Endeffekt sieht man ja auch gar nichts dann da drauf,
ja,
ne?
Genau.
Weil so viel Linien und Kästchen da sind, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber dann erklär uns doch mal vielleicht, warum sollten Prozesse beschrieben sein?
Ja, gut. Prozesse, ne, unser Ablauf, das, was wir so tagtäglich tun, ja, so, das ist für uns ja nicht greifbar, ja. Wir wissen zwar also ungefähr, was wir tun, aber halt nur so ungefähr. Damit wir es in dem Sinne modellierbar machen können, gestaltbar machen können, müssen wir es visualisieren. Und dieses Visualisieren, das nimmt man eben vor, indem man Prozessbeschreibungen erstellt. Ja, also versucht im Prinzip die Realität modellhaft abzubilden. So, was tun wir dann? Und mit der Prozessbeschreibung selbst haben wir ja dann in dem Sinne, so machen wir es, aufgenommen. Und das ist in dem Sinne der Startpunkt für die Prozessoptimierung. Im Sinne von, wie sollten wir es dann machen? Wo wollen wir denn hin mit unseren Prozessen?
Okay, und wenn du mit den Firmen jetzt zusammenkommst, wie geht ihr da üblicherweise vor? Also wie kann das gemacht werden? Ich denke jetzt da gerade dran, ihr steht im großen Raum mit einer weißen Wand und ihr fangt dann da an. Oder was sind so deine Schritte, dass man dann da hier zum Prozessbild kommt und nachher die Optimierung machen kann.
Ja. Ja, als klassische Beraterin, deswegen muss ich gerade so schmunzeln, war das natürlich, war das wirklich so, ja, so.
Okay.
Jetzt habe ich mich ja darauf spezialisiert, die Beauftragten, die Inhouse-Berater, ja, denen zu helfen, das Projekt erfolgreich umzusetzen. Und ich konzentriere mich auch auf unternehmensweite Prozessprojekte, ja, weil es einfach unheimlich sinnhaft ist, nicht nur in einer Abteilung die Abläufe miteinander abzustimmen, sondern natürlich insbesondere abteilungsübergreifend, ja, also end-to-end da die Prozesse in den Fluss zu bringen. Deswegen solche großen unternehmensweiten Projekte, die können quasi nicht sofort starten, sondern die brauchen erstmal ein Vorprojekt. Ein Vorprojekt, wo man sich unter anderem eben Gedanken darüber macht, wie können wir denn Prozesse abbilden? Ja, viele haben schon natürlich so die Idee, ich brauche ein Tool. Dann bremse ich erstmal alle ein und sage halt Stopp. Ja, wir brauchen ein Tool, aber jetzt überlegen wir uns erstmal, wie wir die Prozesse miteinander abbilden. Ja, in welchem Detaillierungsgrad machen wir das wo? Ja, wie gehen wir vor? Was sind überhaupt für uns die Prozesse? Und wie können wir im Prinzip auch wirklich die Mitarbeiter, das Management erreichen? Wie kommunizieren wir? Ja, wie wird denn der Verlauf sein, wenn wir die Prozessbeschreibung erstellt haben? Was passiert denn dann und so weiter? Ja, das ist ein Vorprojekt, in dem wir das klären. Und der eigentliche Projektstart ist dann natürlich ein Kick-off im Sinne von, jetzt informieren wir wirklich auch alle Mitarbeiter drüber. Und da ist ganz wichtig, dass wir uns vorher auch Gedanken gemacht haben, was wollen wir denn mit unserem Prozessprojekt überhaupt erreichen? Ja, so. Ja. Na, also das ist das Zielbild des Prozessmanagements oder andersrum auch, ne, die digitale Transformation. Das heißt, da ist ja nicht damit getan, dass wir jetzt einfach nur mehr IT einsetzen, sondern wir verändern ja auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Wie verändern wir denn die Art und Weise? Ja, so, ja, das können wir natürlich Richtung agile Formen weiter verändern. Und das sind natürlich Gedanken, die man sich im Vorfeld machen sollte zu einem Prozessprojekt. Und das sollte dann gemacht werden, bevor man dann halt losläuft. Aber viele deiner Hörer werden ja vielleicht eben auch also bereichsinterne Initiativen haben zur Verbesserung von Prozessen. Und da ist es natürlich schon auch sinnhaft, dass man das in einem kleinen Rahmen entsprechend nochmal macht. Was wollen wir da mal mit erreichen? Ja, und ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wenn die Bereiche das Nebeneinander eines Unternehmens machen, ja, dass dann eben auch unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, sag ich mal jetzt so, ja, dass dann also eben nachher, dass diese Schnittstellenproblematik damit nicht gelöst werden kann.
Mhm. Da hilfst du aber bei, oder? Mit deinem, weil du, ich meine, du weißt ja jetzt, dass es da zu Problemen kommen kann. Unterstützt du dann auch, dass diese Probleme vielleicht erst gar nicht auftauchen oder wenn sie da gibt, sind die gemanagt werden? Oder gelöst werden?
Ja, deswegen die Prozessprojekte, die haben recht klare Phasen. Ja, also dieses Vorprojekt, wo ich mir Gedanken mache, wie mache ich es denn? Dann haben wir die Phase der Prozessanalyse, ne, wo wir die Prozesse abbilden. Und dann haben wir die Phase der Prozessoptimierung. Aber diese Phase der Prozessoptimierung kann auch erstmal betrachtet werden im Sinne von, wie, dass wir sicherstellen, dass die Mitarbeiter in einer Abteilung das gleich machen. Ja, an den entscheidenden Stellen, also abteilungsinterne Standardisierung. Ja. Weil nur so erreiche ich ja quasi immer das gleiche Prozessergebnis.
Ja,
genau. Ja, und wenn ich das sichergestellt habe, dann gehe ich natürlich in die abteilungsübergreifende Prozessoptimierung. Also sprich, dann werden die Schnittstellenproblematiken besprochen. Schnittstellenproblematiken sagen wir ja dazu, wenn im Prinzip ein Vorgang, ein Prozess eine Abteilung verlässt und in einen neuen Verantwortungsbereich hinübergeht. Ja, so. Und das kann man natürlich mit klaren Absprachen verbessern, diese Schnittstellenproblematik. Abschaffen können wir sie nur mit einem anderen System.
Und was heißt jetzt das andere System? Ich weiß nicht, das interessiert mich jetzt gerade speziell.
Schön, dass du jetzt den Wurm geschluckt hast, den ich dir gegeben habe. Ja. Das ist eine ganz entscheidende Stelle, ne? Weil die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, ja, also die Verkäufer in einer Abteilung, die Ingenieure in einer Abteilung, die Produktion machen, haben ihre Abteilung und so weiter, ja, so. Das ist ein System, was zum Anfang der Industrialisierung entstanden ist. Ja, so, das ist die Funktionsorientierung, sagen wir dazu. Na, also heute ist es selbstverständlich, wir haben sehr unterschiedliche Berufe. Das war noch nicht immer so. Ja, zum Anfang, als sich quasi die Industrien überhaupt erst geformt haben, da, das waren die Bauern, ne, die vom Feld gekommen sind, die konnten gut ihr Getreide anbauen, ja, aber lesen und schreiben konnten sie nicht unbedingt, ja. Und deswegen ist dann im Prinzip zusätzlich zu diesem, ich spezialisiere dich jetzt, auch noch das System entstanden, dass man die Leute ja irgendwie auch koordinieren muss, ne, dass zum Schluss ein Produkt hinten rauskommt und das ist die Hierarchie, ja, also, ne, oben wird eine Ansage gemacht und dann geht es die Stufenleiter runter und dann eben den umgekehrten Weg wieder in Kontrollmechanismus hoch. Ist aber jetzt auch keine neue Erfindung des Industriezeitalters, sondern wir Menschen haben das schon vorher entdeckt, dass das ein sehr effizientes System ist, um eben Menschenmassen zu koordinieren. Das ist das militärische Prinzip.
Ja, okay. Also ja, das wäre jetzt das eine System, was du eben meintest.
Genau, ne? Das hierarchisch-funktionale. Ja,
ja,
so.
Okay.
Und na, solange wir quasi abgetrennt in Abteilungen arbeiten, werden wir auch immer Schnittstellen haben.
Ja. Okay, so und ergo, jetzt der Wechsel zum anderen System.
Richtig.
Jetzt bin ich ganz gespannt.
Ja, Trommelwirbel. Ja, das ist, viele kennen es vielleicht ja schon. Das haben uns die agilen Methoden gezeigt, ja, allen voran Scrum. In einem Scrum-Team arbeiten die verschiedenen Funktionen zusammen. Ja, die sind nicht in Abteilungen extra, sondern die arbeiten in einem Team mit Blick auf das Ergebnis, was sie zu produzieren haben, zusammen. Also in einem Scrum-Team sitzt im Prinzip der Programmierer, dann noch jemand, der die Qualität macht, der das Benutzerfreundlichkeit macht und so weiter.
Interface, ja.
Ja? Ja, das sind ja alles unterschiedliche Qualifikationen und die sitzen in einem Team zusammen. Das würde man jetzt cross-funktional nennen, ja, weil die verschiedenen Funktionen zusammenarbeiten in einem Team. Und das ist die Alternative zu dem
Okay, das ist natürlich auch wirklich, da hast du recht, ein ganz anderes System. Da muss man ganz anders sich zusammensetzen, die Teams ja auch ganz anders schneiden. Ne? Und da sind auch kommen auch, glaube ich, ganz andere Fragestellungen dann nochmal hoch. Wenn was macht denn der Kollege, der Qualitätsmanagement in diesem Team betreuen soll oder durchführen soll, solange wie vielleicht noch nichts da ist, was er managen kann bezüglich der Qualität. Was macht er in der Zeit? Das sind so Fragen, ich glaube, die brauchen wir jetzt hier heute nicht zu beantworten, weil da kannst du noch mal zwei andere Sendungen von machen, glaube ich. Aber das sind, glaube ich, andere Herausforderungen, die dann da entstehen. Und wenn man dann so einen Wechsel machen will, das macht man nicht mal so eben, ne?
Nee, überhaupt nicht, ne? Sondern das ist ein Entwicklungsprozess, ja. So, und gerade für die etablierten Unternehmen, ja, die haben ja schon ein paar Jahrzehnte nach diesem hierarchisch-funktionalen System gearbeitet. Ja, wir denken alle in diesen hierarchisch-funktionalen. Ne? Organigramm ist uns total vertraut, ja, da sind wir. Mhm. Sind wir fein mit, ja. Und wenn du jetzt sagst, ne, realistisch brauchst du ja dann das Organigramm nicht mehr, und wenn du jetzt sagst, ich schaffe das Organigramm ab, ja, das macht man nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Entwicklungsprozess. Das ist wie das Ablegen einer Ritterrüstung, ja. Also das muss erstmal alles wachsen, bevor es dann quasi in die neue Form hineinwachsen, also ein sukzessive. Mhm. Und ich denke mal gerade für die Ingenieure, die wahrscheinlich ja auch viel deinen Podcast hören. Da ist ja quasi so dieses crossfunktionale Arbeiten ja eigentlich schon an der Tagesordnung, wenn jetzt uneigentlich nicht diese Abgrenzung über das Organigramm wären. Ja, so. Und da habe ich beobachtet, dass sich insbesondere große Unternehmen immer sehr schwer tun, dort mehr zugunsten des Projektes zu entscheiden und die Bereichsleitungen ja quasi in den Hintergrund zu bringen, sondern die Bereichsleitung quasi eher in die Position zu bringen, dass sie dem Team den Raum schaffen, gut miteinander zu arbeiten. Ja, so. Und da sind wir jetzt quasi wieder so bei den Prozessen angekommen, die Prozesse zu erkennen, weil wenn wir quasi so dieses das Führen bei Persona, ja, also wenn eine Person, der Vorgesetzte immer bestimmen muss, was wie zu tun ist, ja, so, wenn man das kann man abschaffen, indem man eben regelbasiert arbeitet, ja, indem man quasi Vereinbarungen trifft, was man wie machen möchte, ja, so, und wenn du die Vereinbarung hast, dann kann im Prinzip ein Team loslegen und arbeiten. Ja, das muss ja nicht immer jedes Mal neu koordiniert werden, sondern ganz im Gegenteil, da braucht es ja auch ein bisschen Luft und Raum, gerade eben bei Entwicklungsprojekten, wo eben auch nicht alle Dinge so gut vorhersehbar sind.
Ja, da sagst du was. Also genau dieses Thema, da kommt man ja immer wieder drauf. Ich weiß doch gar nicht, wie ich das entwickeln kann. Das muss ich doch jetzt erstmal nochmal untersuchen. Genau. Die Frage, die sich jetzt aber stellt, warum sollte ich jetzt von dem einen System, was sich jetzt vielleicht schon seit Jahren in meiner Firma etabliert hat, warum soll ich von diesem einen System zu dem anderen System wechseln? Was habe ich als Firma davon? Wir haben ja eben schon mal davon gesprochen, von Optimierung, aber kann man das so ein bisschen fassen, was man da optimieren will? Oder vielleicht auch, welchen Benefit man davon hat, wenn man diesen Umstieg, den wir ja quasi jetzt auch so ein bisschen damit gleichgesetzt haben, das wäre eine Optimierung. Also was können wir damit erreichen? Welchen Benefit haben wir davon?
Ja, welchen Benefit haben wir davon? Also ich sage mal so, die unterste Ebene von einer Prozessoptimierung ist die Standardisierung. Also ein sinnvolles Maß an Vereinbarung, wie man etwas tut.
Und das kann man dann auch immer wieder so gleich wiederholen und durchführen, ne?
Ja, natürlich. Dafür hast du ja entsprechend deine Dokumente, die du dann im Prinzip Checklisten und so weiter, ja.
Genau.
Das hast du ja da quasi erarbeitet, ja. Mhm. Und dann ist es natürlich auch selbstverständlich, dass man die jetzt nicht nur erarbeitet, sondern auch schaut, dass sich alle dran halten können und es auch tun. Ja, so, da brauchst du in dem Sinne so ein bisschen, ja, Hygiene. Immer wieder auch drauf gucken, dass man das macht, sich an die Spielregel halten, sonst macht eine Spielregel ja wenig Sinn. Mhm. Ja, so. Also Standardisierung, das ist das Mindestmaß einer Prozessoptimierung, was man erreichen sollte. Und dann die nächste Frage, ob wir jetzt weiter so arbeiten, wie wir bisher, strikt in Abteilungen getrennt, ja, jeder macht seins, oder ob wir nicht sinnhaft gucken, dass wir mehr in cross-funktionalen Teams mit Blick auf das Ergebnis, was wir produzieren, zusammenarbeiten. Das ist natürlich, sagen wir mal, eine Entscheidung, die man treffen kann, ja, so, und die hängt sicherlich einerseits natürlich, sagen wir mal, davon ab, wie gut ausgebildet die Mitarbeiter sind, ob die das auch wollen, auch in der Persönlichkeit eben so zusammenarbeiten können. Mhm. Dann hängt es natürlich auch ganz wesentlich mit dem Umfeld zusammen, je stärker sich das Umfeld wandelt, also je höher der Anpassungsdruck jeweils eines Unternehmens ist, je schneller man reagieren muss, desto schneller musst du quasi auch das ermöglichen, deine Mitglieder in der Organisation schnell zu agieren. Ja, so. Und dann ist es natürlich auch so eine Fließbandfertigung, ja, so. Da ist jetzt, sagen wir mal, der Bedarf meistens ja nicht so groß, ja, die Jungs an der Fertigungsstraße, ob die jetzt in der Abteilung oder cross-funktionalen Teams, das macht jetzt nicht so viel aus, aber sicherlich in der Entwicklung, ja, weil jedes Entwicklungsprojekt in dem Sinne ja ein cross-funktionales ist, weil da der Einkauf mitspielt, der Kunde, der dann doch seine Meinung wieder ändert oder mit was Neuem um die Ecke kommt. Und dann im Prinzip es ja auch unterschiedliche Betrachtungsebenen gibt, ja, die nicht nur Software und Hardware und je nachdem, was man eben für Entwicklungsprodukte hat, hat man ja verschiedene Spezialisten, die quasi am selben Objekt operieren müssen. Ja, mhm. Und gerade für Teams, die so agil miteinander arbeiten müssen, macht es natürlich auch sinnhaft, dann diesen agilen Rahmen bereitzustellen, ja, indem man regelbasiert zusammenarbeitet und nicht der Vorgesetzte jeweils sagt, wie man es zu tun hat.
Ja, genau. Ja, das hört sich spannend an. Also das heißt also, man kommt dann dahin, dass man besser auf äußere Einflüsse agieren kann. Ich sag mal, sowas, was wir jetzt hier erlebt haben in den letzten anderthalb Jahren, das hätte dann so ein Team vielleicht besser abfangen können und hätte sich dann in diesem Moment neu orientieren können, weil sie ja auch irgendwie ihre eigene Regel haben oder die Regel, nach der sie arbeiten sollen.
Mhm. Ja, es geht ja dann nicht erstmal die Hierarchieleiter hoch, oh Gott, jetzt brauche ich eine Entscheidung, ja, und dann muss ich warten, dann wieder runter die Hierarchieleiter in den anderen Bereich und dann nochmal, ja, so, sondern ja. Im Prinzip, ich kann direkt die Entscheidung treffen, wenn sie quasi in meinem Entscheidungsrahmen sind und wenn nicht, gibt es dafür natürlich entsprechend auch Szenarien, wie man dann nochmal weitere Entscheidungsprozesse eben vom Vorstand einholt, ja, so, aber die sind ja dann eher die Ausnahme, sondern im Standard kann ich quasi sehr schnell mit Blickrichtung auf den Kunden arbeiten.
Und ich bin ja dann, gegenüber diesen Veränderungen bin ich ja dann robuster aufgestellt worden, wenn ich solche Teams in meinem Unternehmen habe, die dann schneller in ihrem Entscheidungsrahmen entscheiden können, genau.
Ja. Ja. Ich habe immer wieder, so dieses Feuerlöschen in den Unternehmen, kennst du ja auch, ne? Mhm. Man müsste mal schnell und dann finden sich immer Leute, ja, die dann eben das richtig gut auch machen, ja, die ihre Sachen, ja, aber das sind auch die dann natürlich zuerst in den Burnout gehen, ja, weil die dann natürlich irgendwo echt dann auch ausgebrannt sind, ja, und die Motivation der Mitarbeiter ist meist wirklich echt auch da, wir lieben ja unseren Job, ja, und wenn wir diese Hürden abbauen, uns ermöglichen, einfacher zusammenzuarbeiten, ja, so. Das ist ja genau der Punkt, der uns nicht nur schneller, sondern eben auch zufriedener macht, weil es dann eben, ja, weil man schneller zu einem Ergebnis kommt, ja. Auch im Konsens, ja. Genau.
Du hattest jetzt eben auch schon gesagt, in der Entwicklung, also meine Hörer hier sind ja auch, ich sag mal, zum überwiegenden Teil in der Entwicklung tätig und da kommen ja genau diese Schnittstellen, also diese Personengruppen aus dem Einkauf, auf dem Vertrieb, also wo der Kunde dann nochmal eine Änderung reinwirft, in die Produktion oder vom Service, der will ja auch nochmal irgendwie mit dem Produkt oder mit dem System, was wir immer sagen, zu tun haben. Alle die kommen ja da zusammen und von daher hast du da auch schon mal die Verbindung zum Systems Engineering herausgestellt. Das fand ich eben ganz, ganz gut. Das mit dieser Methodik der cross-funktionalen Teams, wo verschiedene Leute in diesem Team zusammenarbeiten und dann an einem Ergebnis arbeiten, das finde ich super. Und da wäre jetzt für mich nochmal die Frage, du unterstützt also dann diese Teams dabei, diese agilen Arbeitsweisen kennenzulernen und einzuführen. Und das immer unter dem Aspekt, wir wollen unsere Prozesse kennenlernen, wir wollen unsere Prozesse modellieren und dann auch, wenn wir irgendwo was feststellen, das natürlich auch optimieren. Ist das richtig?
Ja, wenngleich, sagen wir mal, das ist ja, wenn man so ein bisschen agile Methoden kennenlernen, das machen eher so die agilen Coaches. Ja, so. Ich habe mich eher darauf spezialisiert, das eben im Gesamtkontext zu machen, ja, weil ich hatte hier vor 2 Jahren auch in der Kölner Industrieregion mal so ein Prozessprojekt, ja, mit einer Engineering-Abteilung, die dann eben genau quasi so zwischen den Kästchen stecken geblieben sind, sag ich jetzt mal so, ja. Also die, solange die hierarchische Ordnung dominiert, ja, kann man allenfalls einen kleinen Raum für das Engineering schaffen, ja, wo man dann im Prinzip diese Regeln aufhebt und wirklich in einer Scrum-Systematik zusammenarbeitet. Mhm. Ich bin eher jemand, der eben für das gesamte Unternehmen sieht, wie das gesamte Unternehmen dort über einen Entwicklungszeitraum in ein ähnlich cross-funktionales Arbeiten kommt, wie ein Engineering-Team innerhalb kürzerer Zeit kommen könnte.
Okay. Wenn du jetzt die Firmen unterstützt hast dabei, das auf Gesamtebene zu betrachten, was passiert, wenn dein Kontrakt aufhört, wenn du wieder weg bist? Können die Firmen weiterarbeiten oder ist dann das Ergebnis, steht das dann irgendwo und es wird vergessen? Also was hinterlässt du dann quasi bei den Firmen?
Naja. Ja, das ist genau der Punkt, wieso ich mich nicht mehr als klassische Beraterin bezeichne, um ehrlich zu sein, ja, weil früher ist das so gelaufen, ja.
Ja.
Ich glaube, ja, alle kennen das ja, wie das so geht, ne. Berater kommt rein, richtet alles und dann ist er wieder draußen, alles bricht wieder zusammen.
Genau.
Oder sagen wir mal, es bleibt nicht so viel übrig, wie man sich eigentlich mal erhofft hätte, ja. Und das ist immer der einzige, für mich ist der einzige Weg quasi, meinem Gegenüber zu helfen, es selber zu können. Ja, so.
Ja.
Also, ne, wie Mike immer so schön sagt, beim Gehen lernen, ja. Das quasi zu entwickeln, ja. Und das ist so diese zwischen einem, ich habe mal gehört, wie es geht, und ich habe es mal selber angewendet, und zwar nicht nur einmal, sondern ein paar Mal, ja. Da existiert ja ein Unterschied, ja, so. Und deswegen bin ich quasi, zum Anfang meiner Projekte bin ich natürlich jemand, der ganz viel Wissenstransfer macht, ja, und ganz viel Mentoring, also auch sage, wie es geht und ihnen helfen, den Weg zu finden, ja. Und je weiter sie aber auf dem Weg gehen, ja, je mehr sie quasi eben von der Prozessanalyse in die Prozessoptimierung, in die weitere Prozessoptimierung, vielleicht eben sogar in dieses cross-funktionale Arbeiten kommen, desto mehr bin ich ja dann ein Sparringspartner, also sprich, dann agieren wir irgendwann sogar auf Augenhöhe.
Ja, okay.
Ja, und so, dann, weil...
Dann kriegst du wirklich mit, wie die... wie deine Mentees, sage ich jetzt mal, wachsen, stellen dir die Fragen und werden dann wirklich zu einem Partner, ja, wie du sagst, auf Augenhöhe. Und du kannst dann auch mit gutem Gewissen nachher sagen, okay, ihr habt das soweit jetzt und ihr könnt das auch weiter betreiben und da habe ich überhaupt keine Bange, dass da nochmal irgendwie was schief geht.
Ja, ne? Ich glaube, so machst du das doch auch, ne? So dieses, dem unseren Mentees zu helfen, ne, im Prinzip es selber zu können. Ja, das heißt, eben, ich vergleiche es auch immer ganz gerne, ja, zu was ich mit meinen Kindern, ja, zum Anfang krabbeln sie, dann reicht man ihnen die Hand, ja, dann stolpern sie ein bisschen, irgendwann sind sie sicherer und irgendwann laufen sie mal wirklich los und alleine, ja, so, und dann brauchen sie einen in dem Sinne ja nicht mehr.
Nee, ja. Genau, zumindest ist nicht mehr um auf zwei Füßen von A nach B zu kommen, genau.
Genau.
Ja, sehr schönes Schlusswort, Simone. Ich fand es wirklich spannend, das Interview, und ich hoffe, meine Zuhörer, die sich prozessaffin sehen, fanden das auch jetzt hier. Und in diesem Sinne danke ich dir, dass du dabei warst, und sage tschüss.
Ja, Björn, vielen Dank.
Simone ist übrigens im Netz zu finden unter simoneglitsch.de oder auf LinkedIn, Xing und YouTube. Simone ist auch im Netz zu finden unter simoneglitsch.de sowie auf LinkedIn, Xing und YouTube. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn dir die Episode wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung und oder einen Kommentar bei iTunes sehr freuen. Und wenn du gerade schon dabei bist, dann bewerte doch auch die anderen Podcasts, die du gerne hörst. Wir Podcaster erfreuen uns über die Feedbacks von unseren Hörern. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere doch den ganzen Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Möchtest du dich mit anderen Menschen treffen, die sich über Anforderungsmanagement unterhalten, dann schau auf meiner Seite requirementsengineeringcamp.com nach und hol dir dein Ticket für das RE Camp 2022 in Herford. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. So sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.